Liebe Schwestern und Brüder, ja, da kommen sie wieder, die Schriftgelehrten und Pharisäer, und testen Jesus aus. Ob der wohl die Steuern bezahlt? Das war einer der Knackpunkte und Streitpunkte schon eben auch in den jüdischen frommen Kreisen. Wer Steuern bezahlt an den römischen Kaiser, unterstützt die Besatzer und unterstützt ein menschenunwürdiges Unterdrückungssystem. Gleichzeitig, wer keine Steuern zahlt, riskiert sein Leben, kriegt Ärger, muss sich verstecken, in den Rückzug gehen. Was tut eigentlich Jesus? Und sie schleimen sich im Grunde genommen ein. Sie sagen: Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst, auf niemand Rücksicht nimmst. Du siehst nicht auf die Person, lehrst wahrhaft den Weg Gottes. Und mit dem Weg Gottes ist natürlich die Tora gemeint, wie man das Gesetz auslegt. Du bist ein super Rabbi, du lehrst uns. Du schaust nicht auf die Personen, du schaust nur auf Gott. Also bitte erklär uns doch, wie ist es mit dem Steuerzahlen? Das Fiese ist, sie sagen: Jesus, du bist für uns ein Lehrer, der die Wahrheit sagt, aber die interessiert sie gar nicht. Sie wollen eine ganz andere Wahrheit, nämlich für sich wissen, wo sie Jesus in die Schublade stecken und dann ihm nachher eben Gründe zu haben: guck mal her. Jesus durchschaut es, so macht Markus deutlich, er durchschaut die Heuchelei. Und Jesus ist ehrlich, er sagt: warum versucht ihr mich? Oder das Wort ist eben auch: warum testet ihr mich jetzt aus? Was soll das? Er gibt keine Antwort. Und dann überführt er sie ihrer Heuchelei. Das ist das Eigentliche. Denn eine römische Münze zu haben, einen Denar, wo der Kaiser drauf ist, und der Kaiser hat sich Gott gleichgestellt, bedeutet eigentlich, unterstützt auch das Heidentum Götzenanbetung. Man macht sich die Finger schmutzig, man ist unrein. Das war ja der Grund, warum man solche Münzen gar nicht benutzen durfte im Tempel zum Opfern. Deshalb diese Münzwechselgeschichte. Aber natürlich machen sie auch ihre Geschäfte. Sie schimpfen auf die Zöllner, die für die Römer arbeiten, aber sie haben auch einen Denar in der Tasche. Ein Tageslohn. Was wäre das heute? Vielleicht 100-Euro-Schein. Keine Ahnung. Und dann sagt Jesus also: wer ist denn da drauf? Natürlich ist der Kaiser drauf. Und dann sagt er also: gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Der hat dieses Geld gemacht. Das hat nicht Gott gemacht. Gott hat euch geschaffen. Und Gott will, dass ihr eure Würde in eurer Person seht und dass der Mensch das wert ist, was er für Gott wert ist. Aber ich möchte auch von euch so gesehen werden. Wenn ihr schon zu mir sagt, Rabbi, und mich eigentlich um die Ecke bringen wollt, ich bin nicht einmal wert, für euch eben ein Mensch zu sein. Sie verkriechen sich danach, da haben sie eine ausgewischt gekriegt, Jesus hat sie überführt, peinlich. Für die Christen war klar, man muss sich wirklich überlegen, was man unterstützt. Aber Jesus hat dieses Kopfgeld, das war auch die Kopfsteuer, mit der natürlich der Herodes gelebt hat, der jüdische König, hat er an einer anderen Stelle auch bezahlt. Ich komme zur Lesung. Petrus. Der zweite Petrusbrief ist geschrieben in einer Zeit, schon nach Christus, ziemlich lang, wo die ersten Apostel, viele schon gestorben sind und wo sich viele gefragt haben: Jesus hat doch gesagt, dass er bald wiederkomme, seine baldige Wiederkunft. Und er hat gesagt, wenn ihr richtig betet, wenn ihr alles tut für euer Leben einsetzt, dann kommt der Messias umso früher. Warum kommt der nicht? Warum kommt der nicht? Und manche hätten natürlich sehr gerne gehabt, dass endlich Schluss ist mit der Ungerechtigkeit dieser Zeit. Endlich Sie waren ja davon überzeugt, wenn der Messias wiederkommt, sind sie ganz vorne, weil sie ja zur messianischen Bewegung gehören von Jesus. Und dann sind sie plötzlich die, die herrschen. Bitte beschleunigt doch diese Geschichte, dass wir da jetzt in einer anderen Position sind. Man merkt auch da die Haltung. Das hat Petrus ja selber gemerkt. Er wollte auch natürlich als Guter dastehen und hat später gemerkt, er ist nicht besser als die anderen. Ich habe für deinen Unglauben gebetet, Petrus. Wo er gesagt hat, wenn niemand dich verlässt, ich gehe für dich in den Tod. Pustekuchen. In diesem Brief heißt es, wir müssen die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen. Also er rechnet auch noch damit. Also wenn er jetzt kommt, dann der Messias kommt. Das war im Judentum die Überzeugung, wenn die Leiden des Messias vollendet sind. Und dann war klar, diese Erde wird zerstört, die wird vergehen. Die Elemente werden zerschmelzen. Und wir als Christen leben nicht von dem, was hier ist. Wir leben in der Hoffnung auf den neuen Himmel, auf die neue Erde, wo Gerechtigkeit wohnt. Und das ist ja unsere Erfahrung auch. Auf dieser Erde gibt es keine Gerechtigkeit. Es gibt Regelungen, es gibt vieles Recht. Die Rechtsbücher und die Paragraphen werden immer größer. Und trotzdem sind die Reichen immer reicher. Sie können sich immer mehr leisten. Und die armen Schlucker können sich ja keine Verteidigung mehr leisten. Ist das Gerechtigkeit? Was an diesem Brief für heute für mich gilt, ist beschleunigt die Ankunft des Herrn, aber nicht, dass die ganze Erde kaputt jetzt schon gemacht wird oder das aller Ende kommt, aber dass wir vollendet werden in ihm. Wenn unser Ende naht, sollen wir soweit sein. Bemüht euch, dass ihr ohne Fehler und Makel und in Frieden angetroffen werdet. Im Frieden. Ich kenne kaum Menschen, die wirklich im Frieden sind. Eben weil vieles ungerecht ist. Weil sie immer auch betroffen sind vom Unrecht dieser Welt. Wie kommen wir zu diesem Frieden? Wir müssen zurzeit für diesen Frieden beten. Den Himmel bestürmen. Das ist richtig. Und dann kommt dieser große Satz, ich sagte schon zu Beginn, im dritten Kapitel des zweiten Petrusbriefs, dieser Vers 15a, die Geduld des Herrn sollt ihr betrachten als eure Rettung. Wenn Gott nicht so schnell macht mit der Vollendung, dann ist es um euretwillen, weil er euch die Zeit lässt, die ihr braucht, um heranzureifen. Er weiß, dass wir manchmal eben nicht so schnell sind, wie wir es gerne hätten. Und er sagt, diese Fähigkeit zur Geduld, die mute ich euch zu, dass er auch meine Geduld sieht. Wie viel Geduld hat Gott eigentlich mit uns? Wie viel hat der Herr erduldet für uns? Herr, gib uns diese Haltung, dass wir dein Wiederkommen beschleunigen durch unser Gebet, um die Frieden. Auch dein Kommen im Frieden auf diese Erde. Aber dass wir auch hinnehmen, dass wir geduldig sind mit deinem Weg, mit dieser Menschheit, die so bedroht ist, mit deiner Kirche, mit unserem Land, deine Geduld, vor allem aber mit uns selber, die wir selbst nicht aufbringen. Und gib uns auch dieses innere Bild, wer wir sind, nämlich Gottes Kinder, dein Ebenbild tragen wir. Und das ist der eigentliche Wert, der nicht aufgewogen werden kann durch kein Geld und durch niemand. Und dazu segne und stärke euch Gott der Vater, der Sohn, der Heilige Geist.